Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Ihr Gastgeber heute ist Christian Heuss. Wann ist eine Frau eigentlich eine Frau und was heißt das für den Spitzensport? Die geschlechtliche Identität der 800-Meter-Läuferin Casta Semenya wirft Fragen auf. Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA ist in der Not. Sie braucht dringend eine neue Weltraumrakete. Schützenhilfe kommt ausgerechnet aus Europa. Ariane 5 wäre startbereit. Und wie viel Stress kann man eigentlich Wildtieren zumuten? Unsere ausgedehnten Freizeitaktivitäten bringen Wildtiere immer stärker in Bedrängnis. Forscher sind beunruhigt. Dies etwas später in dieser Sendung. Spitzensportlerinnen bringen unsere Vorstellungen von Weiblichkeit regelmäßig ins Wanken. So auch an der Leichtathletik-WM von letzter Woche. War die Gewinnerin des 800-Meter-Laufs der Frauen, Casta Semenya, wirklich eine Frau? Das haben sich viele gefragt, denn ihre muskulöse Statur und ihre tiefe Stimme versprühen alles andere als Weiblichkeit. Der Leichtathletik-Weltverband IAAF verlangt nun sogar einen Geschlechtsnachweis. Die junge Frau muss nun quasi vor den Augen der Weltöffentlichkeit ihre Hosen runterlassen. Ist das wirklich notwendig oder schlicht eine entwürdigende Nötigung? Katharina Boxler hat sich mit Claudia Wiesemann von der Universität Göttingen unterhalten. Claudia Wiesemann ist Medizinethikerin und Mitglied im europäischen Expertennetzwerk Intersexualität.
Claudia Wiesemann, Sie haben die ganze Diskussion um Casta Semenya mitverfolgt in den letzten Tagen. Die Frage um das Geschlecht dieser 18-jährigen Sportlerin ist für die Betroffene selber sicherlich sehr demütigend, auch verunsichernd, vielleicht sogar traumatisierend. Wenn man es aus der Sicht der Konkurrentinnen anschaut, ist es eigentlich aber durchaus eine legitime Forderung, wissen zu wollen, wer da mit einem lief. Was ist denn aus ethischer Sicht jetzt das Problem an dieser Diskussion oder an dieser Forderung nach Geschlechtstests?
Natürlich, zunächst einmal muss man sagen, im Sport müssen klare Regeln herrschen und es muss ein fairer Wettbewerb garantiert sein. Die Frage ist, ist der Sachverhalt so einfach, wie er von der Internationalen Athletikföderation dargestellt wird, ob Casta Semenya eine Frau oder ein Mann sei. Und dieser Optimismus ist nicht gerechtfertigt, denn es gibt nun mal eine ganze Reihe von Übergangsphänomenen, die es uns eben nicht einfach machen, zu sagen, das ist ein Mann und das ist eine Frau.
Vor 20, 30 Jahren hätte man noch gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Casta Semenya, wenn man da ein Y-Chromosom findet, dann ist es ein Mann. So einfach weiß man, so einfach ist es nicht mehr heute. Man weiß, dass Geschlechtsidentität sich quasi aus verschiedenen Faktoren zusammensetzt. Es ist ein komplexes Zusammenspiel von Chromosomen, Sex, Genen, Hormonen, Psyche und so weiter. Wie muss ich mir das vorstellen? Was kann der Körper damit uns oder aus uns machen?
Es gibt tatsächlich eine ganz große Spannbreite des Weiblichseins und des Männlichseins. Und wir müssen davon ausgehen, dass diese beiden Existenzweisen sich in einem großen Bereich überlappen. Das heißt, dort gibt es weibliche Männer und männliche Frauen. Und das auf allen Ebenen, nicht nur auf der psychischen Ebene, da sind wir inzwischen einigermaßen gewöhnt, das zu akzeptieren, sondern das gibt es eben auch auf der biologischen Ebene. Und deswegen finden wir nicht das eine klare Kriterium, was uns sagt, hier ist ein Mann und hier ist eine Frau.
Claudia Wiesemann, Sie arbeiten auch mit im europäischen Expertinnennetzwerk Intersexualität. Hier geht es ja darum, diese Komplexität irgendwie in den Griff zu bekommen, sozial, ethisch, aber auch medizinisch vor allem. Und das verwundert doch eigentlich, der Mensch ist ja sehr fasziniert an Geschlecht und Sexualität, dass hier in diesem Bereich ausgerechnet hier so viel medizinisches Grundlagenwissen noch fehlt. Warum ist das so?
Das ist ein Resultat der Stigmatisierung der betroffenen Personen. Das ist auch heute noch für Eltern eine sehr beunruhigende Nachricht, wenn ihnen die Hebamme, der Geburtshelfer, nicht sagen kann, ob das ein Mädchen oder ein Junge ist. Warum? Weil unsere Gesellschaft für dieses Leben zwischen den Geschlechtern keinen sozialen Raum lässt. Und dementsprechend tut sich auch die Medizin nicht leicht, Empfehlungen zum therapeutischen Umgang mit Intersexualitätssyndromen herauszugeben. Was sind denn da die maßgeblichen Kriterien? Soll es darum gehen, dass wir ein möglichst eindeutiges optisches Bild erzeugen? Soll es darum gehen, das Kind möglichst unbehelligt zu lassen und es als Erwachsenen entscheiden zu lassen? Damit beschäftige ich mich als Medizinethikerin. Die Mediziner in diesem Forschungsnetzwerk versuchen einfach, mehr Wissen über diese Situation zu eruieren, über die Ursachen von Intersexualität, aber auch zum Beispiel Wissen über die therapeutischen Erfolge. Wie geht es eigentlich den behandelten Jugendlichen und jungen Erwachsenen später? War das richtig, was man gemacht hatte? Zu all dem muss man heute noch viel Informationen sammeln.
Sie sagen, wie geht's diesen Menschen? Bis vor kurzem hat man die Kinder ja eigentlich so schnell wie möglich operiert, meist dann zu einem Mädchen gemacht. Viele dieser operierten Kinder haben sich dann später in der Pubertät und auch als Erwachsene irgendwie anders gefühlt, nicht zugehörig, obwohl sie nicht wussten, was mit ihnen passiert ist. Heute ist man davon weggekommen. Vor allem Ihr Netzwerk auch empfiehlt eigentlich nicht sofort zu operieren, sondern zu warten. Das ist auch die Politik heute in der Schweiz, der Schweizer Medizinerinnen und Mediziner. Was verspricht man sich denn davon, wenn man wartet, wenn man eigentlich diese Ungewissheit zulässt?
Die Vorstellung daran ist, je älter das Kind ist, desto leichter kann es seine eigenen Wünsche, seine Interessen, seine eigene Identität, seine Erfahrung mit sich selbst einbringen. Und je mehr man das Kind als Partner einbeziehen kann, desto besser kann man dafür sorgen, dass das Kind nicht traumatisiert wird und dass es später mit den Entscheidungen leben kann.
Ist da nicht die Vorstellung von zwei biologischen Geschlechtern, unser Bedürfnis auch, Menschen ganz klar einordnen zu können, ist diese Vorstellung überholt?
Ich bin nicht dafür, einen radikalen Schnitt zu tun und zu sagen, wir geben das komplett auf. Aber wir sollten uns offen halten dafür, dass die Kategorien nicht so einfach sind, wie wir uns das denken. Vor allen Dingen, dass es einen Raum für solche Menschen gibt, die sich nicht wirklich sicher verorten können im einen oder anderen Geschlecht. Und diese Art der Offenheit, der Toleranz, die täte uns, glaube ich, allen gut.
Die Medizinethikerin Claudia Wiesemann im Gespräch mit Katharina Boxler. Die Geschlechtstests und ihre Interpretation bei Caster Semenya dürften übrigens mehrere Monate in Anspruch nehmen. Die Betroffene selber sagt, sie habe sich immer als Mädchen bzw. Frau gefühlt. Vom Hochleistungssport wechseln wir nun zu Hochleistungstechnologie im Weltraum. Das Schicksal des amerikanischen Raumfähreprogramms Space Shuttle ist besiegelt. Spätestens 2011 wird die letzte Raumfähre geflogen sein. Ab dann werden amerikanische Astronauten wieder mit Raketen ins All fliegen, ähnlich wie bereits in den 60er und 70er Jahren. Zum Beispiel wieder zum Mond oder vielleicht gar weiter bis zum Mars. Doch die amerikanische Weltraumagentur NASA ist mit der Entwicklung einer neuen Raketentechnologie massiv im Rückstand. Frühestens 2014 wird das Nachfolgesystem Ares bereit sein. Was machen? In der Not erinnert sich die NASA nun offenbar an die Trägerrakete Ariane 5, eine Rakete, die Europa sehr erfolgreich entwickelt hat und seit 1996 für Nutzlasten einsetzt. Guido Meyer berichtet.
Seit 1996 startet die Ariane 5 aus dem südamerikanischen Dschungel ins All. Seit 32 Flügen ist ihre Erfolgsserie ungebrochen. Grund für Amerikas Raumfahrtbehörde, ein Auge auf Europas Trägerrakete zu werfen. Denn in einem Jahr muss die NASA ihre sündhaft teuren und in die Jahre gekommenen Space Shuttles einmotten. Da könnte nun Europas zuverlässiges Arbeitspferd Ariane einspringen. Dazu braucht sie ein technisches Lifting. Jens Kaufmann vom Hauptquartier der Europäischen Weltraumagentur ESA in Paris über die anstehenden Modifikationen.
Man kann sich vorstellen, dass eine Entscheidung getroffen wird für eine kurzfristige Leistungssteigerung der Ariane 5 und dann ein Paralleltechnologieprogramm auf kleinerem Level den zukünftigen Träger vorbereitet.
Die Ariane könnte also provisorisch ausgerüstet werden, um schwere Nutzlasten zum Mond zu schießen. Dabei könnte es sich beispielsweise um Elemente einer künftigen Mondstation handeln, wie sie von der NASA geplant wird. Parallel würde sich Europa um die Entwicklung eines Nachfolgesystems kümmern, eine Art Ariane 6.
Wenn Sie relativ kurzfristig ein Ersatzmodell sozusagen für die Ariane 5 konzipieren wollen, dann können Sie keine neuen Feststoffstufen entwickeln oder Flüssigantriebe. Dann müssen Sie die Elemente nehmen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Im Moment sehen die meisten Konzepte vor, dass die erste Stufe wieder zurückgeführt wird. Da gibt es verschiedene Konzepte, dass man die zum Beispiel direkt zum Startplatz zurückführt oder auch weiter entfernt wieder landet.
Bei den unbemannten Huckepack-Raketen haben bisher alle raumfahrenden Nationen ausschließlich Wegwerfsysteme produziert, die wegen ihrer einfachen Technik billiger, leichter zu handhaben und somit sicherer sind. Und selbst für bemannte Flüge ist das Space Shuttle das einzige, zumindest teilweise recycelfähige Konzept. Es dürfte daher eine auf dem Ariane-Prinzip basierende Mischform sein, die die jetzige Ariane 5-Serie ablösen wird.
Wir könnten uns ein gemischtes Konzept vorstellen, bei dem die erste Stufe wiederverwendbar ist, die zweite aber nicht. Auf lange Sicht liefe dies auf ein voll wiederverwertbares System hinaus. Aber ich denke nicht, dass wir mit der nächsten Raketengeneration schon so weit sein werden.
Iga Levi, Startdirektor bei der französischen Weltraumbehörde SNES. Eine Ariane 6 also könnte ein gemischtes Konzept sein, so wie die US-Raumfähren, bei denen die Feststoffraketen und der Orbiter, also die eigentliche Raumfähre mit Cockpit und Ladung, wiederverwertet werden, der große braune Außentank aber verloren geht. Eines der möglichen Konzepte für eine teils wiederverwertbare Ariane 6 trägt derzeit den Arbeitstitel Bumerang und soll, wie der Name vermuten lässt, zumindest teilweise zum Startplatz zurückkehren. François Deneux, Chefsystemarchitekt, ebenfalls vom französischen Ableger von EADS.
Boomerangs sind Raketen, bei denen sowohl die erste Stufe als auch die Zusatzraketen zum Startplatz zurückkehren. Die zweite und dritte Stufe setzen ihre Reise fort, bis sie ausbrennen und ihre Umlaufbahn erreicht haben.
Der letzte Schritt wäre es dann, eine komplett wiederverwertbare Rakete zu entwickeln, die es so in der Geschichte der Raumfahrt noch nie gegeben hat. David Iranzo, Systemarchitekt von EADS, Paris über derzeitige Studien zu einem entsprechenden System namens Everest.
Eine oder mehrere Zusatzraketen kehren nach ihrem Ausbrennen, durch Flugzeugmotoren getrieben, zurück zum Startplatz. Die Hauptstufe fliegt ins All, bis sie eine niedrige Erdumlaufbahn erreicht hat. Dort setzt sie die Oberstufe aus und kehrt selbst zurück auf den Boden. Die Oberstufe schießt die Nutzlast auf eine geostationäre Umlaufbahn und ist als einzige nicht wiederverwertbar.
Für welches Konzept sich Europa entscheidet, ist noch offen und wohl auch von den möglichen Wünschen der Amerikaner abhängig. Denn der NASA ist daran gelegen, möglichst schnell nach dem Ende der Shuttle-Ära ihre Nutzlasten zuverlässig ins All transportieren zu können. Da bleibt wenig Zeit für aufwendige Weiterentwicklungen.
Technologieriese USA und die Europäische Weltraumhilfe. Das war ein Bericht von Guido Meyer. Am Montag wird übrigens eine Weltraumexpertenkommission dem amerikanischen Präsidenten eine neue Weltraumstrategie vorschlagen. Man darf gespannt sein. Und damit zu den Meldungen der Woche aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Heute mit Katharina Boxler.
Auch Vögel erkranken an Schweinegrippe. Die Vereinten Nationen gaben diese Woche bekannt, dass das Grippevirus auf einer chilenischen Truthahnfarm entdeckt wurde. Experten befürchten, dass sich das Schweinegrippevirus in den Tieren mit anderen Viren vermischen könnte, zum Beispiel mit dem gefährlichen Vogelgrippevirus. Der neu entstandene Virenstamm würde Eigenschaften von beiden Ursprungsviren in sich vereinen. Im schlimmsten Fall wären dies die hohe Ansteckbarkeit der Schweinegrippe und die Gefährlichkeit der Vogelgrippe. Bisher ist das Vogelgrippevirus in Chile aber noch nie aufgetreten und die Schweinegrippe ist zwar sehr ansteckend, aber nur mäßig gefährlich für den Menschen. In der Schweiz ist ein neuer Blutsauger unterwegs. Die asiatische Buschmücke tut sich neuerdings an den Bewohnern des Schweizer Mittellands gütlich. Nach der Tigermücke breitet sich damit ein weiterer potenzieller Virenüberträger in der Schweiz aus. Forscher klären nun ab, ob man die Buschmücke ausrotten soll. Die Buschmücke überträgt in ihrem Ursprungsgebiet verschiedene Viren von Mensch zu Mensch. Diese Viren kommen in der Schweiz nicht vor, sodass die invasive Buschmücke hier im Moment nicht gefährlich, sondern einfach nur lästig ist. Sie fällt nämlich durch ein auffällig aggressives Stechverhalten auf. Die erste Studie zur Stammzelltherapie gegen Querschnittlähmung ist gestoppt. Das US-Biotech-Unternehmen Geron wurde von der amerikanischen Gesundheitsbehörde, dem FDA, zurückgepfiffen. Das FDA hatte vor 8 Monaten sein Okay für die Rekrutierung von Versuchspersonen gegeben. Nach der Einsicht in Tierversuchsstudien haben die Behörden die Bewilligung aufgehoben. Vermutlich kamen Zweifel auf über die Sicherheit der Therapie. Bei dieser Stammzelltherapie werden im Labor aus embryonalen Stammzellen Nervenzellen gezüchtet, sogenannte Motorneuronen, die Bewegungsimpulse an die Muskeln weiterleiten. Den Patienten sollen diese Nervenzellen dann an den verletzten Stellen gespritzt werden. Weder die Biotechnologiefirma noch die US-Gesundheitsbehörde haben den Stopp der Studie kommentiert. Im deutschen Bundesland Hessen ist ein Pferd aufgetaucht. Nicht irgendeines, sondern eins aus römischer Zeit. Bei der Freilegung eines antiken Brunnens stießen Archäologen auf einen vergoldeten Pferdekopf und dazu noch auf den Schuh eines Reiters. Beide gehörten wohl zu einem lebensgroßen Reiterstandbild aus den Jahren 4 oder 3 vor Christus. Das kostbare Stück trägt ein verziertes Zaumzeug und zwischen den Augen des Pferds prangt eine Platte, die den Kriegsgott Mars zeigt. Die deutschen Archäologen bezeichnen den Kopf als Sensationsfund. Eine Sensation der anderen Art erlebten diese Woche die Verantwortlichen des Rijksmuseums in Amsterdam. Ein Stein vom Mond, der seit 20 Jahren in der Ausstellung ruht, wurde einer Analyse unterzogen. Und siehe da, der Brocken entpuppte sich als versteinertes Stück Holz. Wer jetzt glaubt, auf dem Mond gäbe es Bäume, der liegt falsch. Es handelt sich um irdisches Holz. Die holländischen Ausstellungsmacher wollen das gute Stück dennoch behalten und in Zukunft als Kuriosität ausstellen.
Sie sind dabei bei Wissenschaft deres 2, Ihrem Hörfenster in die Welt der Forschung. Nicht nur Städte rennen manchmal gestresst umher. Auch unsere Wildtiere in den Wäldern, Täler und Berge sind mehr und mehr gestresst. Der Grund? Die gestressten Menschen, die sich in ihrer Freizeit in der Natur erholen wollen. Steinbock und Gämse, Reh und Hirsch, Schneehuhn, Auerhuhn, Birkhuhn, sie alle leiden unter unseren diversen Freizeitaktivitäten. Wir wandern, Mountainbiken, Riverraften, wir paragliden und freeriden, wir laufen mit Schneeschuhen und Tourenskis kreuz und quer durch ihren Lebensraum. Doch wie viel Mensch ertragen wildlebende Tiere eigentlich? Das war das Thema der Lisser Wildtiertage. Doris Rothen war für uns mit dabei.
Stress, ein Phänomen unserer Zeit. Beim Menschen kann Stress zu Nägelkauen führen, zu Schlaflosigkeit, Magengeschwüren, Burnout und zahlreichen weiteren Symptomen. Bei Wildtieren führt Stress zu beschleunigtem Puls, zu Fluchtreaktionen. Gestresste Tiere brauchen mehr Energie. Sie haben schlechtere Chancen, einen harten Winter zu überstehen. Sie pflanzen sich weniger erfolgreich fort. Sie ziehen sich zurück aus ansonsten geeigneten Lebensräumen. Im Extremfall führt Stress auch zum Aussterben einer Population. Aber wie lässt sich Stress bei Tieren denn überhaupt messen? Mit dieser Frage setzt sich seit vielen Jahren Professor Rupert Palme auseinander. Er arbeitet am Biochemischen Institut der Universität Wien.
Stress ist ein sehr komplexes Geschehen und es ist eben wichtig, möglichst viele Parameter zu messen, um ein möglichst objektives Gesamtbild von solchen Belastungen zu bekommen.
Zu diesen Parametern gehören etwa Puls, Atemfrequenz und Hormonausschüttung. Einige dieser Parameter erkennt man von Auge. Beobachtbar ist zum Beispiel das Bewegungsmuster eines Tiers. Die Frage lautet dann, wie reagiert das Tier auf eine Störung, auf einen Wanderer beispielsweise? Wie nahe lässt es diesen an sich herankommen? Flüchtet es? Zieht es sich ruhig zurück oder in wilder Panik? Wie lange dauert es, bis es zurückkehrt? Andere Faktoren wie Herzschlagrate oder Atemfrequenz lassen sich mit Mikrofonen ermitteln oder mit Sendern, die am oder im Tier angebracht werden. Auch die Stresshormone, die bei Belastung ausgeschüttet werden, lassen sich messen. Nach herkömmlicher Methode musste man dazu das Tier einfangen und eine Blutprobe nehmen. Der Nachteil liegt auf der Hand, der Stresstest selbst stresste das Tier zusätzlich, was das Resultat verfälschen kann. Rupert Palme und sein Team in Wien haben eine sogenannte nicht-invasive Methode entwickelt, um diese Stresshormone zu messen. Man nimmt dem Tier kein Blut ab, sondern analysiert seine Hinterlassenschaft, den Kot. Denn die Abbauprodukte, sogenannte Metaboliten der Stresshormone, finden sich auch im Kot der Tiere.
Durch diese Stresshormonmetaboliten im Kot kriegen wir Auskunft über etwas, was im Inneren des Tieres abläuft, was man sonst nicht sehen kann. Also Verhalten ist natürlich sichtbar und das sieht man auch, wenn das Tier auffliegt und flüchtet. Aber wie sie jetzt im Inneren des Körpers ausschaut, kann man natürlich von außen nicht sehen. Und wir haben da über den Mist sozusagen eine indirekte Möglichkeit, ins Tier unter Anführungszeichen hineinzuschauen.
Denn nicht alle Tiere reagieren äußerlich erkennbar auf Stress. Statt zu flüchten, ducken sich manche und erstarren. Ein Rehkitz zum Beispiel, ein brütendes Auerhuhn oder ein Schneehase. Da gibt die Kotanalyse Aufschluss, ob trotz äußerer Ruhe innerlich Sturm herrscht. Die Methode wird seit einigen Jahren angewendet, auch in der Schweiz.
Wir haben Studien gemacht in Zusammenarbeit mit der Vogelwarte in Sempach. Da ist es um Birkhühner bzw. Auerhühner gegangen. Und da konnten wir nachweisen, dass ein Aufscheuchen der Hühnervögel dazu führt, dass ihr Stresshormonspiegel ansteigt. Das heißt, wenn jetzt durch den Wintersport, und da sind vor allem Wintersportarten, die ab der Piste sind, was immer wieder populärer wird, Schneeschuhwandern oder irgendwo, wo man direktes, unmittelbares Erleben der Natur hat. Aber das sind eben auch gerade die Sportarten, die natürlich die Wildtiere am meisten belasten. Weil die Tourengeher die Vögel gar nicht sehen, aber natürlich umgekehrt schon. Und wenn sie zu nah kommen, fliegen sie auf. Und das ist eben mit einem vermehrten Stress verbunden. Und wenn das zu oft passiert, ist das eben negativ für das Tier.
Sagt der Stressforscher Rupert Palme aus Wien. Doch weshalb geraten manche Tiere in Stress und andere nicht? Warum fliegen Bergdohlen herbei, sobald wir das Picknick aus dem Rucksack packen, während Hirsche, Rehe oder Gämsen schon von Weitem die Flucht ergreifen? Das liegt unter anderem daran, dass die einen Tiere bejagt werden, die anderen nicht, sagt Ilse Storch, Professorin für Wildtierökologie an der Uni Freiburg im Breisgau.
Ganz besonders störungsempfindlich Menschen gegenüber sind Tiere, die vom Menschen auch was zu befürchten haben. Und das sind ganz klar Tierarten, die bejagt werden, die aktiv derzeit noch bejagt werden oder auch solche, die eine lange Bejagungsgeschichte in ihrer Evolution, also Bejagung durch den Menschen, Mensch als Prädator, erlebt haben und in Koevolution mit diesem Menschen als Jäger sich schon so eine Art, vereinfacht gesagt, Feindbild Mensch angeeignet haben.
Solche Tiere, sagt Ilse Storch, sind also Beute des Menschen, zum Teil seit Jahrtausenden. Entsprechend fürchten sie ihn und lassen sich von ihm stören. Egal, ob er nun Jäger sei oder Tourist, das Tier betrachtet ihn als Räuber, Beutegreifer, Fressfeind und reagiert auf ihn, wie es auch auf Wolf oder Luchs reagieren würde.
Dann kann sich so ein Tier unter Umständen gar nicht leisten, erst noch zu differenzieren, ist denn der jetzt ein gefährlicher Jäger oder ein harmloser Tourist, sondern da sucht er natürlich zunächst mal das Heil in der Flucht.
Gerade das sollte ein modernes Wildtier in der heutigen Schweiz aber nicht tun. Denn da es kaum mehr unberührte Lebensräume gibt, gehört es quasi zum Anforderungsprofil eines modernen Wildtiers, ein gewisses Quantum an Tourismus zu verkraften, ohne gleich in Flucht auszubrechen. Mit Touristen umgehen lernen, das können Wildtiere durchaus. Beispiel: Schweizerischer Nationalpark.
Jeder im Schweizerischen Nationalpark kann das wunderbar beobachten, wie große Wildtiere, große Huftiere auch aus kurzen Distanzen beobachtet werden können, weil eben in diesem Gebiet nicht gejagt wird und weil es ein Wegegebot gibt, was auch ganz überwiegend eingehalten wird.
Eine Win-Win-Situation für Tier und Mensch, sagt Ilse Storch.
Vollkommen unbejagte Rothirsche sind tagaktiv, halten vielleicht oder sicherlich immer noch einen gewissen Abstand zu Menschen ein, aber sie sind sichtbar. Und sie sind damit in ihrem ganzen Lebensablauf natürlicher, als es in Gebieten ist, wo ein starker Jagddruck herrscht. Da sind Hirsche ausschließlich nachtaktiv. Sie flüchten auf große Entfernungen und stehen den ganzen Tag in irgendwelchen Dickungen, wo sie dann Bäume schälen, was entsprechende Probleme in der Forstwirtschaft verursacht und so weiter. Also das wäre von daher eine Überlegung, wie weit man denn nicht auch Wildtiere einer breiteren Bevölkerung nahebringen möchte, statt sie dem geringen Prozentsatz der jagenden Bevölkerung zu überlassen.
Nun erfüllt aber die Jagd ja auch wichtige Aufgaben. Sie reguliert beispielsweise die Bestände der Wildtiere. Sie trägt damit zur Schonung der Wälder bei, auch der Schutzwälder. Ilse Storch empfiehlt daher, jagdliche und touristische Aktivitäten nach Möglichkeit zu trennen, räumlich wie auch zeitlich. Und wo sie sich nicht trennen lassen, da die Jagd kurz, aber intensiv durchzuführen.
Das gestresste Verhältnis von Mensch und Tier, Thema der vierten Lissa Wildtiertage. Und das war der Bericht von Doris Rothen. Und wir sind damit am Ende der heutigen Ausgabe von Wissenschaft Deres 2. Uns hören Sie jeden Samstag um 12.40 Uhr und am Sonntag um 19.30 Uhr auf Deres 2 oder übers Wochenende auf Deres 4 News. Und im Internet kann man diese Sendung auch als Podcast beziehen unter wissenschaft.deres.ch. Für die heutige Sendung verantwortlich war Katharina Boxler und am Mikrofon Christian Heuss.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.